aus Berlin, Stichwort Drehbuch, der Podcast vom Deutschen Drehbuchverband. Ich bin Frank Zeller.
Und mein Name ist Oliver Schütte.
Ja, wir gehen heute gleich in Medias Res. Oliver, du hast ein Gespräch geführt mit zwei Dramaturginnen, und zwar Johanna Faltinat und Letizia Milano. Die beiden haben ein Buch geschrieben, und das liegt daran, dass sie sich auch so ein bisschen spezialisiert haben als Dramaturginnen auf Diversität beim Drehbuchschreiben, beim Erzählen. Kannst du ein bisschen was drüber sagen?
Genau, sie haben ein Büro gegründet, vor einiger Zeit Büro für vielfältiges Erzählen. Das sagt ja auch ein bisschen, worum es da geht. Da beraten sie, da geben sie Workshops, Seminare und so weiter und so fort zu dem Thema. Und jetzt haben sie ein Buch geschrieben, Das Begehren der Anderen. Das ist ein Praxishandbuch. Und sozusagen für alle, die sich mit Geschichten beschäftigen, wie kann ich damit umgehen mit der Frage von diversen Figuren auch. Und ich finde das interessant, das ist ja mal nach längerer Zeit wieder ein, wenn man so will, ein neues dramaturgisches Modell, ein sehr spezifisches Modell. Und ich habe sie gefragt, wie das zustande gekommen ist, das Buch, aber natürlich auch, was das bedeutet, wenn man mit diesem Modell oder mit diesem Praxisleitfaden dann arbeitet. Sie stellen sich selbst vor, sie stellen auch das Buch selbst vor für die interessierten Menschen, die sich damit auseinandersetzen wollen. Und ich denke, wir hören da einfach mal rein. Ja, schön, dass wir zusammen hier sind, anlässlich der Erscheinung eures Buches. Stellt euch doch mal vor.
Ja, mein Name ist Johanna Faltinat und ich bin das eine Teil vom Büro für vielfältiges Erzählen. Ich bin Dramaturgin, freie Dramaturgin, auch Mitglied bei FEDRA, einem sehr tollen Verband. Und ich bin... Ich habe den Einstieg gemacht in die Filmbranche über die Akademie für Kindermedien, auch der Ort, wo wir uns kennengelernt haben, Letizia und ich. Und da habe ich eben meine ersten Schritte als Dramaturgin gemacht, durch das Kennenlernen von Letizia dann auch das Büro für vielfältiges Erzählen gegründet. 2019 ist das schon her. Und ja, ich glaube, über das Büro reden wir vielleicht noch später. Und seitdem... ist das so ein Teil meiner Arbeit. Engagiere mich auch schon seit vielen Jahren im Förderverein Deutscher Kinderfilm, auch im Vorstand, und verantworte auch seit diesem Jahr das Fachforum beim Deutschen Kindermedienfestival Goldener Spatz und kuratiere da das Fachprogramm für die Branche. Also das sind so ein bisschen meine verschiedenen Hüte, die ich in dieser Branche aufhab.
Mhm. Genau, mein Name ist Letizia Milano, ich bin der andere Teil vom Büro für vielfältiges Erzählen, und ich bin, man könnte sagen, dass ich mein Leben lang mich mit Geschichten beschäftigt habe, ernsthaft angefangen habe ich mit Journalismus, da habe ich ein paar Jahre in Brasilien als Journalistin gearbeitet. Und aber parallel schon durch mein Studium im Theaterwissenschaft, quasi Dramaturgie und Regie, in der Off-Szene meine Stadt gemacht. Und später habe ich mich mit Hörspielen und Features beschäftigt, was auch der Grund ist, weswegen ich überhaupt nach Deutschland gekommen bin. Und hier habe ich dann Drehbuch studiert in der DFFB, erste Klasse. Das fühlt sich... tatsächlich wie in einem anderen Jahrhundert an. Seitdem bin ich dann in der Filmbranche tätig, in einer Zeit, wo das Wort Diversität in Deutschland wahrscheinlich nur in der Biologie existiert hat. Es war hart, aber ich konnte nicht anders. Und ich bin dann, mittlerweile arbeite ich als Dramaturgin und Autorin. Oder lange im Fernsehen, und mittlerweile schreibe ich an meinem ersten Kinofilm und mache parallel die Arbeit mit Johanna in der Dramaturgie.
Hm. Ihr habt schon angesprochen, du hast es schon angesprochen, das Büro. Könnt ihr ein bisschen darüber erzählen, was das ist?
Genau, das Büro für vielfältiges Erzählen ist ein Kollektiv von uns beiden, gegründet 2019 mit der Idee der erstmal Professionalisierung der Branche in Bezug auf Diversität. Die Workshops, die wir am Anfang zusammen konzipiert haben, ist so der Startpunkt gewesen. Wir haben aber ganz schnell gemerkt, dass in den Workshops es eben nicht nur reicht, zu sensibilisieren und zu sagen, es gibt hier und die Tests und hier könnt ihr das und das machen, sondern alle haben uns immer nach Tools gefragt und wie können wir es denn anders machen. Und sind sehr schnell dann eben sehr dramaturgisch geworden, was auch der Startpunkt für eben auch die Entwicklung unseres dramaturgischen Modells und damit auch das Anlass dieses Gesprächs heute, des Buches geworden ist. Und ja, in dieser Zusammenarbeit haben wir eben jetzt dieses Portfolio von Workshops gegeben zur Professionalisierung mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Wir haben die dramaturgischen Beratungen und auch Begleitungen. Wir schreiben entweder so diversitätskritische Reports, nennen wir das, sind wie so Lektorate mit einem Schwerpunkt. Wir haben aber auch lange Begleitungen. Es gibt ja auch Filmförderungen, die eben da auch gesonderte Budgets für DramaturgInnen ausweisen. Und wir sind auch mit in Writers' Rooms und begleiten die mit. Das sind auch alles, also quasi so ein Rundum-Paket bieten wir an. Schreiben zum Teil auch mit, wenn das gewünscht ist. Habe ich was vergessen, Gisela?
Vielleicht das Wichtigste von allen, dass wir immer zusammenarbeiten. Das ist ein Prinzip, das in der Branche immer ein bisschen überrascht, im Bereich von Dramaturgie. Wir finden, trotzdem wir finanzielle Abstriche machen, dass quasi das Potenzial erhöht wird durch unsere unterschiedlichen Perspektiven und Expertise, dass man am Ende mehr davon hat durch unseren eben verschiedenen Betrachtungen.
Kannst du das mal ein bisschen genauer differenzieren? Also was sind die unterschiedlichen Perspektiven, die er dann da reinbringt?
Also sie haben natürlich, also sie sind in unseren Biografien, in unseren unterschiedlichen Biografien verankert. Sehr offensichtlich gehören wir nicht der gleichen Generation an, was unsere Lebenserfahrung natürlich prägt, aber auch sogar die Filme, die wir gesehen haben oder wann wir angefangen haben, Filme zu sehen überhaupt. Das wird beeinflusst natürlich durch die Tatsache, dass ich in einem anderen Land aufgewachsen bin, die man durchaus am Rande der Welt beschreiben könnte und wie meine eben Filmprägung dadurch ist, das unterscheidet uns definitiv und ermöglicht dann auch eine andere Art des Dialogs, finde ich. Genau, das nur so beispielhaft. Ne? Es gibt andere Dinge, die uns auch unterscheiden, aber das ist einfach. Man könnte sagen, wir haben eine andere Filmbildung genossen.
Ja, darf ich noch was ergänzen? Weil ich finde, das, was eben in dieser Auseinandersetzung mit unseren Unterschiedlichkeiten wir intern machen, ist auch immer der Wunsch, dass wir das mit in die Beratung nehmen, dass wir uns vor Differenzen verbeugen und die nicht als spaltend wahrnehmen, sondern eher als verbindend und schauen, okay, was hast du da für ein Wissen, was hast du für eine Erfahrung, was habe ich und warum ist unser Blick deswegen anders und was können wir daraus aber vielleicht Produktives, Potenzialmäßiges für die Geschichten entdecken. Mhm.
Jetzt ist ja der Anlass tatsächlich des Gesprächs euer Buch, Das Begehren der Anderen. Klingt erstmal so ein bisschen rätselhaft, was sich dahinter verbirgt. Könnt ihr das ein bisschen erklären? Das ist ja quasi auch ein Zugang, ein dramaturgischer Zugang. Mhm.
Wir alle wachsen in einer Gesellschaft, in der wir mit Dualitäten umgehen. Es gibt ein Wir, den wir flexibel benennen, aber wir sagen dann wir Männer oder wir Frauen. Wir sagen wir Deutschen, wir Nicht-Deutschen. Es ist, ne, und diese Wir und die anderen ist auch der Mechanismus, mit dem man Diskriminierung benennen könnte. Es gibt dieses Wir, dem wir uns zugehörig fühlen und die wir aufwerten wollen, indem wir die anderen, die Fremden, die nicht uns, die nicht wir, quasi abwerten. Ne? Dieses System ist auch das System, auf dem Stereotype begründen, Klischees, auch die positiven, ne? Also das geht jetzt nicht um eine Gleichsetzung von Stereotype und Diskriminierung. Wir haben deswegen auch beschlossen, quasi dieses Modell des Begehren der Anderen zu nennen, also der Menschen, die nicht in der Mitte der Gesellschaft sind und die meisten Privilegien haben und die meisten Ressourcen haben, sondern die eben ausgeschlossen werden oder nicht erscheinen, zum Beispiel in dem Film, deren Geschichten nicht erzählt werden und eben was sie auch alle gemeinsam haben. Weil auch hier könnte man sich sehr spalten und darüber sprechen, was migrantisches Kino ist, was behindertes Kino vielleicht ist und so weiter. Aber es gibt etwas, was uns einigt. Und jetzt sage ich uns auch aus einer nicht privilegierten Perspektive, und das ist halt dieses Begehren, nämlich das Begehren, nicht diskriminiert zu werden. Das ist nicht lustig, das ist nicht erstrebenswert. Und das, egal was wir machen, gibt es immer einen Teil in uns, das versucht, diesen Diskriminierungsmoment zu antizipieren und zu vermeiden.
Das macht schon ein bisschen deutlich, dass das Modell ja sehr figurenkonzentriert ist. Was bedeutet das für die dramaturgische Arbeit?
Also ich würde sagen, dass es beginnt mit den Figuren. Ich würde dir da total zustimmen, dass wir von den Figuren ausgehen. Das war auch unser Zugang, weil es auch, wenn wir über Figurenbeschreibungen gehen und so weiter, ja auch schnell bei Stereotypen landen. Das war auch das, was so der Bedarf war, den wir gespürt haben. Und wir wurden beschenkt und auch dieser Titel des Buches ist auch eine Hommage eigentlich an unsere Inspirationsquelle, und zwar Mai Amboga, einer Pädagogin, die sich sehr stark mit Inklusion beschäftigt hat. Und die hat in ihrer Dissertation eben auch das Begehren der anderen auch so sehr benannt. Und wir fanden, dass es das Spannende und das Wichtige war, dass es hier keinen defizitären Blick auf marginalisierte Figuren, also Figuren, die von Diskriminierung betroffen sind, gibt, sondern eher einen, der die Erfahrung, die vielleicht andere Erfahrung, die sie machen, ins Zentrum stellt. Und diese andere Erfahrung ist eben geprägt, und deswegen würde ich sagen, ist es klar eine Figurenentwicklung, aber immer im Dialog mit der Gesellschaft, mit der Welt, die erzählt wird. Das heißt, das Setting ist durchaus auch, nicht nur das Setting im Einzelnen, sondern wirklich die Welt, die erzählt wird, ist auch ein starker Fokus, weil das ist, was auch beschrieben werden muss. Wie sind die Regeln der Welt in Bezug auf eben Diskriminierung? Und das ist eine der Grundfragen, die sich gestellt werden muss, wenn man mit unserem Modell arbeiten will. Und dann gibt es eben eine große Unterscheidung, dass die eben außerhalb der Grenzen der Normalität sind, diese Berührung mit der Grenze der Normalität haben und dass das eben ein bestimmtes Verhalten auslöst, was ein Add-on ist. Es ist also nicht etwas, was sie reduziert, sondern sie sind genauso Figuren, die ehrgeizig sind, lieben, zum Mond fliegen wollen oder wie auch immer. Sie haben aber eben noch etwas, was eben, wenn die Identität innerhalb der Grenze der Normalität ist, wegfällt.
Mhm. In dem Zusammenhang habt ihr auch den Begriff geprägt, kann man nicht sagen, aber aufgegriffen, Empathielücke. Was ist damit gemeint?
Ja, die Empathielücke ist auch so ein liebgewonnener Begriff, den wir bei
Emilia Roark,
genau, also den wir bei ihr geliehen haben in dem Buch Why We Matter, ist der uns über den Weg gelaufen, und sie beschreibt damit, wie die Hierarchien innerhalb unserer Gesellschaft funktionieren. Und zwar gibt es gewisse Hierarchien. Also eines der vielleicht einfachsten Beschreibungen dessen ist das, was ich gelernt habe, als ich in die Kinderfilmbranche eingestiegen bin, dass mir gesagt wurde, ja, also am besten immer eine jungen Hauptfigur erzählen, weil das gucken sich auch Mädchen an. Aber wenn es eine Mädchenhauptfigur ist, dann ist das ein Film für Mädchen. Das heißt, hier ist schon eine Hierarchie. Mädchen gucken sich gerne, weil eben Männer in unserer Gesellschaft höher stehen an, weil es eine Orientierung nach oben ist in der Hierarchiekette, aber eben nicht nach unten. Dann ist es eben, Jungs wollen nicht aufschauen zu Heldinnen, die eben Mädchen sind. Und wir müssen irgendwie eine Art von Geschichten erzählen, die es ermöglicht, zu trainieren, dass diese Lücke kleiner wird und am besten verschwindet.
Kannst du da ein Beispiel, also aus, noch mal ein anderes Beispiel bringen, was damit gemeint ist, jetzt vielleicht gar nicht im Kinderfilm?
Rom-Com, eine Rom-Com mit einem Paar, bestehend aus einem Mann und einer Frau, die einander begehren, ist eine universelle Geschichte über Liebe. Setze ich in diesem Rom-Com zwei Frauen, die sich ineinander verlieben und sich begehren, ist es eine queere Geschichte für die queere Community. Und dann guckt sich keiner an, beziehungsweise die Filmförderung lehnt das Projekt ab, weil es noch nicht universell genug ist. Ist ein Beispiel, dass wir auch nach dieser ganzen Trend um Diversität immer noch erleben.
Also die Lücke bezieht sich dann ja auf die einerseits Autorinnen und Autoren oder auch auf das Publikum.
Die Lücke haben wir als Gesellschaft ganz allgemein. Also ich habe sie auch. Ich bin eine queere Person und ich habe ewig gebraucht, um zu merken, dass ich gelernt habe von klein auf, noch in der Zeit, in der ich Telenovelas geschaut habe, in den 70er Jahren, wo es keine einzige queere Figuren gab, weder homosexuell oder trans oder nicht binär, nicht einmal der Wortschatz kam vor, habe ich ganz simpel gelernt, in den Paarungen von Männern und Frauen da mitzufiebern und zu wollen, dass sie zusammenkommen und so weiter. Und kam auch nicht auf die Idee, in meinen ersten Geschichten die zu ersetzen. Ne? Überhaupt nicht. Das hat lange gedauert. Und gleichzeitig merkte ich in meinem Umfeld, als ich damit angefangen habe, ich bewege mich in ein sehr heteronormatives Umfeld, dass sie kein Interesse hatten, dann die Filme zu gucken, die queere Liebe erzählten. Und das war durch die also es war wie etwas anderes, etwas Distanziertes. Ne? Und diese Distanz habe ich aber in heteronormativen Geschichten gar nicht empfunden. Ne? Ich war in der Lage, eben diese Lücke zu schließen. Und das ist im Prinzip auch der Grund oder der Boden für diesen ganzen Hate, was wir heute auch erleben, wie leicht das ist, dann die Gesellschaft zu spalten, weil dieses Design steht und, ah ja, genau, die mag ich sowieso nicht. Ne? Und es distanziert. Und die Idee, Geschichten zu erzählen, die diese Empathielücke schließen, die ermöglichen, dass alle sich mit allen Figuren identifizieren können, das ist die Herausforderung, die wir sehen.
Und die haben wir alle. Und das ist, also ich finde das nochmal wichtig zu sagen, das liegt jetzt nicht bei einer Autorin zu sagen, du musst jetzt hier die Empathielücke dieser Gesellschaft schließen, sondern wir alle, und da denken wir eben, dass Medienschaffende, AutorInnen, aber auch die Leute, die GatekeeperInnen sind und das Geld verteilen, dass die eine Verantwortung haben zu gucken, welche Geschichten bieten ein Potenzial, diese Empathielücke vielleicht kleiner zu machen.
Das führt mich ein bisschen zu einer Frage, weil ihr auch beschrieben habt, Sensibilisierung, also nach dem Motto, es gibt ja schon eine gewisse Aufmerksamkeit dazu, würde nicht ausreichen. Was würdet ihr sagen, fehlt noch?
Also ich glaube, das müssen alle Personen selber entscheiden. Ich glaube, was uns darum geht, ist wirklich nicht zu sagen, es ist ein nice to have. Ich bin jetzt immer so ein bisschen sensibilisiert, sondern wir wollen damit wirklich auf diese Verantwortung derjenigen, die die Macht haben, Geschichten zu erzählen, die gesehen, gehört werden in dieser Gesellschaft, setzen. Also und da zu sagen, seid euch bewusst über diese Macht und die Verantwortung, die damit einhergeht und entwickelt eine professionelle Haltung, also genauso wie es irgendwie zu einem gewissen Handwerk des Schreibens gehört, sich ganz gut vielleicht auszukennen in bestimmten dramaturgischen Grundverständnissen und einer Sprache auch. Über Dramaturgie gehört für uns dazu, auch eine Sprache zu finden, über Diversität und über das, was auf dieser Ebene die Gesellschaft eben vielleicht auch so oft spaltet. Und damit zu wissen, okay, also wir nennen das immer die Dinge mit Absicht tun. Das ist uns, glaube ich, vor allem wichtig. Wir möchten nicht, dass eben diese Verletzungen und diskriminierenden Bilder sich reproduzieren, ohne dass es die Absicht der AutorInnen war. Und diese dazu zu befähigen, das ist, glaube ich, so unser Ansinnen. Dass am Ende jemand sagt, ja, ich will genau dieses verletzende Bild, will ich da erzählt haben. Dann kann man auf der Ebene argumentieren, ist das gut oder nicht. Aber es ist immerhin nicht aus Versehen passiert und niemand sollte sich entschuldigen können mit, ja, das war ja nicht meine Absicht, weil dann ist das Bild trotzdem in der Welt.
Das führt ja auch in so einen sehr schweren Punkt rein, hätte ich beinahe gesagt. Nämlich, und das beschreibt er ja auch, dass er sagt, naja, im Grunde genommen, marginalisierte Figuren sollen nicht allein durch ihre Diskriminierungserfahrung bestimmt werden. Also ich bringe jetzt mal ein Beispiel nach dem Motto, es gibt eine homosexuelle Figur, da gibt es ja oftmals eine lange Zeit existierende Forderung, ja, das soll gar nicht im Zentrum stehen. Kann auch der Mörder sein oder irgendwas anderes. Wie löst man diesen Widerspruch auf, weil er ja sagt, naja, aber die Diskriminierungserfahrung soll ja auch Teil der Geschichte sein.
Ja, das ist ein interessanter, schmaler Grat und es hängt dann wirklich sehr davon ab, wie erzählt wird. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist natürlich nicht, wenn man jetzt an dein Beispiel anknüpft mit der homosexuellen Figur, dass dann nicht hier der Hauptkonflikt ist, dass hier nicht das Outing das Problem ist. Und trotzdem kann es eben bedeuten, und das versuchen wir auch in unserem Buch anhand von ja, vielen Beispielen auch deutlich zu machen, diese Berührung mit der Grenze, das kann bedeuten, ist dieser Ort zum Beispiel, das eine Setting, ist das ein Ort, in dem ich mich sicher fühle oder nicht? Diese Frage wird eine Hetero-Person vielleicht anders beantworten als eine homosexuelle Person. Und das aber darüber Wissen zu haben und das präzise zu schreiben, das ist quasi die Forderung, die
wir Ich glaube, haben. Das ist ein Stück weiter. Die heterosexuelle Figur wird sich dieser Frage nie stellen. Ich finde, das ist fundamental und das Problem oder das Spagat oder die dramaturgische Herausforderung ist zu sagen, man muss, und mittlerweile finde ich, man sollte auch nicht ständig Geschichten erzählen, wo das Thema der Geschichte, das Zentrum, das Herz der Geschichte, die Diskriminierungserfahrung ist und wir gehen dahin und doch, armer Mensch, ne? Sondern das ist eine Erfahrung, die man lernt relativ schnell, relativ intuitiv auch, weil man kann, also wir haben jetzt hier viel über Homosexualität gesprochen, was ja etwas ist, was man vielleicht in der Pubertät erst entdeckt, aber mein Sohn, der eben halb Deutscher, halb Brasilianer ist, hat ganz schnell, ich schon im Kindergarten verstanden, dass er nicht so ganz ist wie die anderen. Und das löst einen Mechanismus in uns, ein Begehren, eben nicht verändert zu werden, nicht anders behandelt zu werden. Und dieser Mechanismus, vor allem wenn er gekoppelt ist mit einer schmerzvollen Erfahrung, wird so ein Klicksystem, in dem man beginnt sofort dann zu gucken, eben, ah, okay, jetzt komme ich in einen neuen Job, oute ich mich hier oder halte ich lieber meine Klappe, ne? Oder so, lüge sogar oder erzähle ich von meiner Neurodivergenz oder versuche, die ganze Zeit zu passen. Und in der Figurenentwicklung würde das bedeuten, zu überlegen, was sind die Strategien dieser Figur, weil manche Figuren machen genau das, sie sagen dann sofort, andere Figuren versuchen zu passen, was ist hier die Strategie und was sind die Konsequenzen für die Figur. Und dann brauchst du gar nicht diese auslösenden Momente der Gewalt, der Diskriminierung zu erzählen, sondern die Mechanismen der Figur. Und das ist viel subtiler, viel raffinierter und vor allem das Gegenteil von pädagogisch, sondern das ist dramaturgische Arbeit.
Da sind wir ja ein bisschen auch schon bei der Frage nach dem Buch, also nach der Methode. Was erwartet die Menschen, die das jetzt lesen werden? Beschreibt ihr da, wie man damit umgeht, wie man mit der Methode an Geschichten rangeht? Also einfach erzählt mal, was sozusagen den Leser, die Leserin erwartet.
Ja, ich finde es immer noch interessant und ich freue mich auch schon auf Feedback, wie es dann ankommt. Das ist ja immer so das eine, was man sich ausdenkt. Vielleicht noch vorab auch in der Reflexion, die wir gemacht haben, in der Entwicklung des Buches, war immer eigentlich auch so die Workshops, die wir gegeben haben am Anfang und auch die Struktur dessen und somit, was davon geblieben ist, auch in den vielen Überarbeitungen, ist auf jeden Fall ein Kapitel darüber, ein sehr kurzes, aber mit vielen auch Möglichkeiten weiterzulesen, darüber, was wir überhaupt meinen, wenn wir über Diversität sprechen. Also da nochmal auch unsere Haltung, weil da gibt es, glaube ich, auch sehr viele, aber die als Grundlage auch für unsere Arbeit zu haben. Dann versuchen wir, den Bogen zu spannen, eben über zur Dramaturgie hin, untersuchen auch, weil auch das ist uns wichtig, sichtbar zu machen, dass wir nicht die Ersten sind, die sich eben mit dem, was wir auch machtkritische Dramaturgie nennen, also mit den verschiedenen hierarchischen Situationen in der Gesellschaft auch irgendwie einen Blick drauf zu haben, auch da Credits zu geben an die, die vor uns schon schlaue Gedanken haben und auf deren Wissen wir ja auch aufbauen, um dann eben den Bogen zu schließen zu dem Begehren der anderen, was so das Herzstück ist unseres Buches, indem wir über eben Figurenentwicklung, über Figurenentwicklung und Handlungen und Settings eben das aufzufächern, wie dann auch eine gesamte Geschichte erzählt werden kann.
Es erwarten den Leuten auch sehr viele Beispiele mit Filmen und Serien aus Deutschland, aber auch verstärkt natürlich aus anderen Ländern. Das war uns auch wichtig und auch mit unserem vielen Probenlesen auf dem Weg war immer die Frage, gibt es ein Beispiel? Ne? Und damit haben wir uns viel beschäftigt, mit diesen Beispielen. Genau. Und vielleicht ist auch wichtig, wir haben versucht, die Theorie so knapp wie möglich zu halten, was für uns auch bedeutet hat, uns immer wieder bewusst zu machen, das ist kein Buch mit der Idee, vollständig zu erklären, wie die Mechanismen sind, die überhaupt zu dem Bedarf nach dieses Thema rufen. Aber trotzdem genug, dass man auch ohne vertiefende Lektüre weiter in das Modell gehen kann. Mhm.
Wo steht eurer Meinung nach derzeit die Branche, was diese Fragen betrifft? Also sind wir da schon ein bisschen weiter als noch vor 5 oder 10 Jahren? Und wie viel Weg haben wir noch vor uns?
Ich würde sagen, wir sind weiter, auf jeden Fall, wie vor 10 Jahren. Ich kann das gut bezeugen, weil ich eben in die Branche gekommen bin in einer Zeit, wo es nicht so war. Insofern sind wir weiter. Also diese Verständlichkeit, mit denen man jetzt auch mit Leuten arbeitet, die eben nicht in Deutschland geboren sind oder eben in einer Form, wie auch immer geachtet, nicht der Dominanzgesellschaft angehören, ist größer geworden. Es gibt durchaus bessere Filme und Serien mit diesen Figuren. Und gleichzeitig aber, was wir erlebt haben in diesen letzten Jahren, war viel Marketing, viel Diversity-Washing, wie man so nennt. Der Trend ist definitiv vorbei. Die Branche ist jetzt mit den neuen Workshops und Trends beschäftigt. Wir finden das echt nicht schlecht. Das war sehr schwierig zu arbeiten. Also wir hatten zwar sehr viel mehr Aufträge in dieser Trendzeit, aber es war schwieriger, damit zu arbeiten. Die Leute, die sich jetzt weiter damit beschäftigen, wollen das sehr objektiv und sind eben schon längst über eine Sensibilisierung hinaus. Aber wir sind auch wieder mitten im Backlash und uns erwartet, finde ich, definitiv mehr Gegenwind. Ja. Umso wichtiger ist es gerade jetzt, dass das Thema eben kein Trend bleibt, sondern zu diesen Demokratie denken und vermitteln gehört.
Ja, für mich ist auch total wichtig, darauf zu blicken, dass wir jetzt nicht neue Trends als Konkurrenz sehen zu dem Thema, sondern eher total wichtig, das auch miteinander verknüpft zu sehen. Also das muss ich dir nicht erzählen, wenn man über KI spricht oder über auch Klimaerzählungen, wie wichtig hier auch die Schnittmenge zu gucken ist, okay, was bedeutet das auch für die Erzählung über marginalisierte Welten und Figuren und Erfahrungen. Aber ich mache mir wirklich große Sorgen über den Backlash. Also wenn man das sieht, was eben in der Kultur in den USA passiert, aber eben schon deutlicher in den USA, finde ich, die Frage und auch, was man jetzt schon so aus Sendern hört, ja, wir wollen nur noch Unterhaltung, wir wollen nur noch die Zielgruppe der AfD-Wähler erreichen, wo ich mich frage, okay, wie viel Prozent sind das? Also auch immer dieser Blick auch hier auf die vielleicht eh gar nicht erreicht werden wollen. Macht mir eher Sorgen und da hoffe ich, dass aber sich viele trotzdem noch eine solide Grundanhängerinnenschaft in der Branche sich zusammenhält und da quasi eher noch auf die Qualität geht und auf eben auch die Erzählung von Hoffnungen, die dadurch möglich sind.
Neu ist jetzt Klimawandelgeschichten oder auch KI, das sind ja unterschiedliche Sachen, weil bei euch ist es ja, beim Begehren der anderen, ist es ja gar nicht nur so, dass es um ein Thema geht, sondern ihr nennt es ja auch eine Methode, dramaturgische Methode sozusagen. Und habt ihr da das Gefühl, dass es da auch insgesamt wieder Gegenwind gibt? Also ich sage das deshalb, weil Klimawandel nimmt einem ja nichts weg als dramaturgisches Modell.
Ich würde auch sagen, und ich finde es immer noch, also ich bin da auch wirklich gespannt auf den Dialog mit der Branche, wenn dann Leute sich intensiver mit unserer Methode, wie du sagst, befasst haben, wie sie das in ihre Arbeit integrieren können, weil wir glauben, dass es etwas ist, was dazukommt. Also auch gerade die Entwicklung von Figuren lässt sich auch anwenden auf, sagen wir mal, klassischere dramaturgische Ansätze. Und es ist eher eine Frage auch von Haltung. Und wir haben es eben einmal auch durchdekliniert, auch anhand dessen, was wir für Beispiele gefunden haben. Und das Schöne war, die Beispiele sind von Arthouse-Kinofilmen bis in irgendwie Coming-of-Age Mainstream-Filme, die zwar nicht im Kino gelandet sind, aber das war Corona geschuldet, und Animationsfilme. Also es ist irgendwie total schön zu sehen und wir sehen auch, dass, auch wenn sie vielleicht nicht diese komplette dramaturgischen Ansätze sind, wir haben in ganz vielen Serien und Filmen schon einzelne Aspekte, die total gut umgesetzt sind, gesehen und das wäre für uns schon ein Schritt und wir sehen darin eigentlich die große Chance, mehr Potenziale zu heben und Neues zu erzählen. Also, und darauf sollten eigentlich alle immer neugierig sein, denke ich.
Das führt mich mal ein bisschen zu einer Frage, die vorhin auch schon so ein bisschen anklang. Ich als Leser, Leserin, was kann ich dann erwarten? Also ich interessiere mich gerade für irgendeine Geschichte, die jetzt direkt nichts mit Diversität zu tun hat. Kann ich das Buch lesen und davon profitieren, weil ich eventuell anders über Figuren und so nachdenke?
Ja. Vielleicht kann man dann auch seine Figuren in seinem Projekt durchzählen und überlegen, ob man wirklich dabei bleiben will. Was ja wir im Übrigen auch immer machen, ne, wenn wir eine Beratung haben, ist für uns Routine, alle Figuren durchzuzählen in Bezug auf die sogenannten sozialen Kategorien von Identität und zu gucken, ja, was haben wir hier überhaupt? Und zwar wirklich nicht in der Idee von, es musste jetzt von allem ein Repräsentant geben, im Gegenteil, sondern womit beschäftigt sich, ne, was ist das Milieu dieser Geschichte in Bezug auf diese sozialen Kategorien und brauchen wir wirklich so viele Männer, wie hier steht, oder war das ein Versehen? oder haben wir als Männer gezählt, weil ihr nicht gegendert habt in dem Drehbuch und so weiter. Das ist eine Anregung, darüber nachzudenken, was wird hier gebraucht und was könnte auch sich verändern, wenn ich dann plötzlich denke, ja, aber okay, was wäre, wenn halt diese männliche Hauptfigur ein Transmann ist oder ein heterosexueller Mann. Und das durchzudeklinieren und zu gucken, was macht das mit dem Stoff? Nehme ich das jetzt, nehme ich das nicht? Aber überhaupt das zu öffnen, weil man redet viel auch über die künstlerische Freiheit und das alles. Und was wir oft erleben, also gerade bei Fernsehstoffen, ist, dass man das macht, was man gewohnt ist zu sehen, und das passiert automatisch. Und dann, wenn wir beginnen, sozusagen das dramaturgische Gespräch zu führen, macht es, oh, ah, ja, wow, ja, stimmt, und so. Und dann merken wir, okay, also das Gehirn hat sich daran gewöhnt, das so zu formatieren, schon wie man erwartet, dass es auch beim Sender ankommt und, ne? Und dies nochmal zu öffnen. Und vielleicht bestätigt sich das auch, was man geschrieben hat, aber vielleicht entdeckt man andere Möglichkeiten dadurch.
Das führt mich ein bisschen zu einer Frage. Man könnte ja als Drehbuchautor und Autor sagen, das machen die im Casting.
Mögen das AutorInnen wirklich sagen? Ich glaube doch immer, eigentlich ist es doch schön, dass so zu schreiben, wie man möchte, und das Drehbuch schon als Arbeitstext auch für Hinweise zu Casting zu geben. Ich glaube, wenn wir über Casting sprechen, sprechen wir nur über einen mini kleinen Anteil von Diversität, nämlich das, was man sieht. Und das kann man machen, klar, kann man auch, finde ich auch durchaus wichtig, dass auch CasterInnen da einen guten Blick haben und nochmal am Ende drauf gucken und sagen, okay, das ist hier eine Nebenfigur, da ist es wirklich egal, was für eine Repräsentation wir haben, und im Sinne der irgendwie gleichmäßigen Repräsentation oder besetzen wir jetzt hier so und so, weil es ist am Ende auch Geld, was Menschen verdienen oder nicht. Aber uns ist es wichtig, wirklich ganz klar im Buch, in der Geschichte zu entwickeln, genau aus den Gründen, die wir schon gesagt haben, weil die Figuren sich anders verhalten werden. Und das ist, glaube ich, das, was auch beim Publikum, wo sich das verarscht fühlt, und ich glaube, das hat, sorry, meine Wortwahl hier, aber auch Frank Raki hat es, glaube ich, auch schon in einem Beitrag schon mal deutlich gesagt, dieses Pädagogisieren, dass einfach nicht geglaubt wird, wenn eine Figur als weiße Figur entwickelt wurde und dann einfach schwarz gecastet wird, da ist ein Störgefühl. Zu sagen, nein, gar nicht, eine schwarze Figur kann kein Anwalt sein. Ich glaube, das ist noch nicht mal der Gedanke, sondern es gibt eben diese Berührung mit der Grenze der Normalität, wie wir das nennen, die Erfahrung der Diskriminierung, die gar nicht erzählt werden muss, aber die einfach den Körper formt und prägt und bestimmtes Verhalten in bestimmten Situationen voraussetzt und eben total offensichtlich mit eben dem Schwarzsein agiert oder versucht, eben das sich so gut wie möglich anzupassen. Aber auch das Umfeld reagiert ja anders. Und das nicht zu erzählen, ist einfach liegen gelassenes Potenzial.
Kann man nicht erzählen, wenn man das dem Casting überlässt, im Sinne von so. Klar. Was wünscht ihr euch von eurem Buch? Was wünscht ihr euch, wie Leser und Leserinnen damit umgehen? Außer, dass es ein Millionen-Bestseller wird.
Also ich habe immer diese Fantasie, dass dieses Buch eben neben dem Computer liegt und aufgeschlagen wird. Und dass manche Leute, um das Buch nicht zu zerstören vielleicht, die Grafik mit dem Modell aus dem Internet holen und ausdrucken und an der Wand kleben, damit sie das im Blick haben. Manchmal wirklich für die 10 Minuten, die eine Figur ein bisschen runder machen können, und manchmal für längere Recherchen und für diese weitere Professionalisierung, auch für das Gespräch, was sie dann mit Sender, mit ProduzentInnen führen werden. Genau, das wäre so meine Wunschvorstellung. Ah ja, und das Drama Queen in ihrem KI-Tools mit den verschiedenen Modellen, dramaturgischen Modellen, das mit unserem Modell auch ergänzt.
Das könnte man ja als Auftrag mal an die Menschen von Drama Queen genau. weitergeben.
Ja, bei mir ist noch wichtig, das, was eben ja das Grundprinzip unserer Arbeit ist, den Dialog erweitern. Also weil wir fühlen uns so als zwei Fachpersonen in Bezug auf dieses Modell. Und jetzt, wir haben das eben auch einzeln in Workshops schon angeboten, aber noch nie in diesem in dieser Ganzheit, weil das wäre eher so Wochenseminare, unser Gefühl nach. Und wenn aber wir so eine Lektüre voraussetzen können, kann man an anderen Stellen anknüpfen und da einfach den Dialog erweitern, weil es überhaupt noch nicht fertig ist. Also ich bin total neugierig darauf und ich muss da nochmal auch einen super großen Dank an Ömer Aykin, der Mitherausgeber dieser Reihe Racism Society ist, in dem wir auch bei VS Springer jetzt ja erscheinen, der eher ein Filmwissenschaftler ist, aber der auch so eine dramaturgische Vergangenheit hat, wie er, glaube ich, das bezeichnen würde, und den das total sofort gehuckt hat und schon in unserem Lesen vom Exposé und dann auch vom Manuskript hat er auch schon so viele Gedanken gehabt, nur so als Kommentare, da will ich gerne mit euch weiterdenken, wo ich auch schon sofort dachte, ja, genau das wünsche ich mir. Ich wünsche mir, dass wir in Dialog darüber gehen und uns als eben ja Filmbranche und auch dramaturgische Fan-Filmbranche auf da weiter im Dialog befinden und die klugen Gedanken von den klugen Menschen, die bei uns in der Branche sind, verknüpfen. Und vielleicht noch auch ein besonderer von des Dialoges ist, dass ich hoffe, dass es eine Form von Empowerment eben auch für marginalisierte AutorInnen ist. Also zu sagen, wow, hier habe ich das, was ich vielleicht schon gefühlt habe, ist mal in einen Entwurf einer Methode, eines Modells gegossen worden, womit ich mich irgendwie auf eine Form auch repräsentiert fühle in meinem Schreiben.
Ja, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Könnt ihr nochmal zusammenfassen, wo bekomme ich das Buch? Im Buchhandel, klar. Wie heißt es, Autoren, wo ist es erschienen?
Das Beginn der anderen Diversität im Storytelling, ein Praxisrandbuch.
Genau, von Letizia Milano und Johanna Faltinat in der Reihe Racism Society bei Springer VS.
Genau, man kann im Internet bestellen, man kann natürlich beim Buchhandel des Vertrauens holen. Und das Werk gehört auch in dem bekannten Springer Link, heißt das. Das heißt, es ist verfügbar in der Bibliothek von Filmhochschulen, Kunsthochschulen und so weiter. Das heißt, für StudentInnen ist es möglich, darüber zu lesen. Und wer auch immer so ein Abo hat. Ne?
Ja. Genau, vielen, vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Ich drücke die Daumen.
Danke für das Gespräch und die Einladung.
Ja, soweit also dein Gespräch mit den beiden Dramaturginnen Johanna Faltinat und Letizia Milano. Das Buch, um es nochmal kurz zu sagen, heißt Das Begehren der Anderen. Sie haben es ja schon erwähnt, wo es erschienen ist und wie man es erwerben kann. Das ist also heute auch gleichzeitig unser Tipp. Und damit sind wir dann schon am Ende.
Bis zum nächsten Mal. Wir wünschen euch alles Gute.